Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde. Eine neue Folge heute zum Thema Nachbarschaftsrecht. Was darf man eigentlich im Garten? Mein Name ist Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Und Noelani Waldenmeier ist da. Ja, unsere Ressortleiterin Geld und Recht, alle Rechtsthemen liebt diese Frau. Warum auch immer, da hat sie ein großes Faible. Hallo Noelani.
Hallo.
Ja, vielleicht kannst du das einfach mal sagen. Du interessierst dich wirklich für Servicethemen, oder? Das macht dir Spaß.
Ja, das mache ich jetzt schon seit gefühlten 25 Jahren. Und diese Verbrauchertipps, die haben es mir angetan. Wenn es richtig kompliziert wird, dann drehe ich auf, weil ja, wenn man es dann verstanden hat, ist es ganz einfach und das ist schön.
Sehr gut. Nicht schön ist dagegen, dass sich viele Nachbarn einfach streiten. Es gibt so eine Erhebung von der GfK, gab es das mal, ist schon ein paar Jahre her. Da geht es um den Streit am Gartenzaun und das hat ergeben, jeder Dritte hat sich schon mal mit seinem Nachbarn gestritten über Lärmbelästigung, falsch geparkte Autos, Haustiere, die irgendwas tun, was sie vielleicht nicht tun sollten, Geruchsbelästigung, zum Beispiel, wenn der Nachbar jedes Wochenende grillt. Also das ist schon eine ganze Menge. 300.000 Verfahren im Jahr landen da auch vor Gericht. Das sind ganz grob immerhin so 5% der Gerichtsverfahren, an denen man so als Otto-Normalverbraucher beteiligt sein kann. Da geht es natürlich um, weiß nicht, Arbeitsrecht bis Verkehrsrecht, aber eben auch dieses Nachbarschaftsrecht. Es geht nicht immer friedlich zu. Wir wollen heute mal zusammen klären, was darf man denn im Garten wirklich? Wer oder was regelt denn überhaupt, Noelani, was man im Garten darf? Kann man das irgendwo nachlesen? Das weiß man ja nicht so spontan einfach mal.
Also Bücher dazu gibt es natürlich sehr viele, aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Es gibt nicht ein Gesetzbuch für Nachbarschaftsrecht, denn bei Nachbarschaftsrecht spricht man auch von Richterrecht. Das heißt, es wird immer im Einzelfall entschieden. Mhm. Faustformel, alles ist erlaubt, solange der Nachbar nicht unverhältnismäßig gestört oder beeinträchtigt wird.
Ja, aber das liegt ja nun im Auge des Betrachters, ja. Also manche Leute stört ja schon eine Fliege an der Wand, ja, und der Nächste, dem ist ziemlich viel wurscht. Also das ist ja ein sehr weites Feld.
Genau, und das ist auch das Problem. Also es gibt schon, man kann schon, einiges ist schon geregelt. Also es gibt zum Beispiel die Landesbauverordnungen, die regeln, wie groß jetzt das Gartenhäuschen sein kann. Das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Und auch welche Art von Zaun, oder man spricht da juristisch von Einfriedung, wie die Einfriedung, wie hoch die sein darf, welche Art die sein darf. Und manche Kommunen regeln auch, welche Pflanzen, also insbesondere welche Bäume gepflanzt werden dürfen. Ja. Da kann man sich grob merken, also Bäume müssen immer und auch Sträucher einen gewissen Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Also dürfen nur in einem bestimmten Abstand gepflanzt werden. Aber auch dieser genaue Abstand, der unterscheidet sich auch wieder von Bundesland zu Bundesland. Merken kann man sich, je größer der Baum wird, umso größer muss auch der Abstand sein. Also das sind zum Beispiel die stark wachsenden Bäume, die müssen ganz besonders weit weg stehen. Mhm. Das sind zum Beispiel Kastanien oder bestimmte Ahornarten.
Ja gut, die werden riesig und breit und hoch. Also ich kann nur mal sagen, also bei mir am Zaun wuchs eine Esche und die werden auch sehr, sehr hoch. Und zwar 3 Zentimeter vom Zaun entfernt. Also die wurde jetzt natürlich nicht gepflanzt, die hat sich ausgesät und wurde halt nicht beschnitten und wuchs vor sich hin, bis wir jetzt zur Tat geschritten sind. Und wir haben uns dann geeinigt, dass die dann jetzt gefällt werden muss, weil die einfach zu groß wird und zu nah am Zaun ist. Das sind so Sachen.
Genau, und die nimmt halt dem Nachbarn Licht und Sonne. Und das ist natürlich eine nicht ganz unerhebliche Beeinträchtigung. Aber also noch mal ganz kurz, wo man sich informieren kann. Das ist zum Beispiel auf der Gemeinde-Homepage oder bei der Landesbauordnung, was man darf und was man nicht darf. Aber wenn natürlich sich so ein Baum einfach so aussieht, ist natürlich auch ein Problem.
Ja, also erstmal muss man wissen, was es ist, ja, und wie hoch das Teilchen dann vielleicht so wird. Oder ob der irgendwie bei 1,20 Meter dann einfach mal stehen bleibt, dann ist es ja vielleicht nicht so tragisch. Also man muss sich ja einfach dann so ein bisschen schlau machen.
Genau. Also wenn der Nachbar jetzt aber, dass es tatsächlich auch unwissentlich dort ein Baum wächst, wie in deinem Fall, dann hast du als Nachbar tatsächlich aber wirklich auch einen Anspruch darauf, dass dieser Baum entfernt wird oder zurückgeschnitten wird, dass er nicht mehr stört. Aber dieser Anspruch unterliegt der Verjährung. Ja? Und auch diese Verjährungsfristen.
Was heißt denn Verjährung? Also wenn ich das nicht irgendwann mal sage, dann...
Genau, dann hast du keinen Anspruch mehr darauf.
Habe ich es akzeptiert und dann bleibt so.
Genau, also wenn was war es bei dir, eine Esche? Mhm. Wenn die Esche jetzt meinetwegen 10 Jahre lang da steht, dann ist vorbei. Verstehe. Dann kannst du nicht im Nachhinein sagen, die ist mir zu hoch, kapp die mal bitte.
Und da gibt, also das muss ich dann schriftlich machen?
Ja, du musst es ihm erstmal sagen. Und damit es dann amtlich ist, ist natürlich besser, wenn es dann schriftlich
ist. Okay, verstehe. Und da gibt es Verjährungsfristen, die muss man wahrscheinlich auch pro Bundesland mal wieder nachschlagen.
Die sind unterschiedlich. Also in Bayern ist es 5 Jahre, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 6 Jahre. Man hat auf jeden Fall eine regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren, so steht es im BGB. Und interessant da zu wissen ist, dass diese Frist beginnt, wenn der Nachbar von der Störung Kenntnis nehmen kann. Mhm. Also in deinem Fall, wenn du bemerkst oder wenn du grob fahrlässig nicht bemerkst, also wenn grob fahrlässige Unkenntnis vorliegt, dass da ein Baum zu nah an der Grenze wächst. Das heißt, wäre in deinem Fall der Moment oder wo der Baum hinter dem Zaun hochwächst, weil angenommen der Zaun ist blickdicht, kannst du ja nicht sehen, was auf der anderen Seite passiert.
Klar.
Nicht? Und dann, erst wenn man dann wirklich erkennen kann, erstens, dass es ein Baum ist und was für eine Art von Baum ist, dann beginnt diese Verjährungsfrist zu laufen. Mhm. Und wichtig ist auch noch, das ist eine Endjahresfrist. Das heißt, die endet nicht zu einem bestimmten Termin, nicht im Frühjahr,
sondern
15.
am Ende
Mai.
Im Dezember.
Genau, also angenommen, es ist eine 3-Jahres-Frist. In diesem Jahr 2001 ist der Baum so groß, dass man auf jeden Fall erkennen kann, es ist ein Baum und es ist auch eine Esche. Dann hast du 3 Jahre und dann aber nicht 3 Jahre 2024 im April, sondern 31. Dezember 2024.
Okay. Nehmen wir mal folgenden Fall. Ich liebe es ja, der Noelani so schöne Fälle vorzutragen und die muss dann immer schauen, was mache ich denn da? Nehmen wir denn mal an, ich habe ein Haus mit einem Garten gekauft. Ich bin also der neue Besitzer und sehe, dass der Nachbar, als ich mich dann mal so durch den kleinen Dschungel gearbeitet habe und mal ordentlich rübergeschaut habe, dass der Nachbar da völlig falsch gepflanzt hat. Kann ich dann verlangen, dass die Bäume und Sträucher entfernt werden?
Das kommt darauf an. Der neue Eigentümer muss sich nämlich die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des Vorbesitzers zurechnen lassen. Also das heißt, wenn der Vorbesitzer den Baum einfach geduldet hat, und zwar jetzt viele Jahre lang, dass die Verjährung schon vorbei ist, dann ist sie auch für dich vorbei. Oder auch wenn er dort, also grob fahrlässige Unkenntnis wäre zum Beispiel, wenn er dort einfach nicht hinguckt. Nicht? Das liegt an einem Bereich des Gartens, da geht er einfach nicht hin.
Ja,
das wäre einfach, also man kann es sehen, aber er hat es aus irgendwelchen Gründen grob fahrlässig eben nicht
oder bemerkt. Ihn hat es nicht gestört.
Genau, oder ihm hat, das wäre das Normalere, ihm hat es nicht gestört. Wobei, es gibt immer den einen oder anderen Rechtsanwalt, der Mittel und Wege finden wird, dass der Baum wegkommt. Aber das ist dann eine schwierigere Angelegenheit. Wichtig zu wissen ist in solchem Fall, dass Emissionsstörungen nicht verjähren. Emissionsstörung,
ja.
Das ist das Laub. Also Emission ist immer etwas, was quasi auf mich oder mein Grundstück einwirkt. Ja?
Ach,
Baum verliert viel
ahne.
Laub. Ja? Und das landet natürlich, je näher das an meiner Grundstücksgrenze ist, umso mehr landet auf meinem Grundstück. Und dann habe ich, ganz egal wie lange dieser Baum da schon steht, ich habe einen Anspruch darauf, dass der Nachbar das Laub beseitigt. Ja, oder ich lasse es vom Gärtner beseitigen, wenn er sich weigert, und dann muss er das bezahlen.
Also der Nachbar hat einen Riesenbaum,
genau.
Einen Laubbaum, der macht im Herbst eine Menge Laub und das landet nicht nur beim Nachbarn, da wo der Baum steht, sondern zur Hälfte auch bei mir.
Ja, aber das Recht, dass er sich daran beteiligt, hat man dann vor allem, wenn er zu nah an der Grundgrenze steht.
Verstehe, also wenn es vom Wind verweht ist, dann...
Dann ist es vom Wind verweht, aber ja, wenn so ein Abstand verletzt wird, dann...
Dann, ich kann das dann auch vom Gärtner, aber das müsste ich wahrscheinlich doch dem Nachbarn sagen.
Ja,
ich meine,
natürlich.
Das gibt sonst Ärger, wenn ich dem einfach die Rechnung
eine Frist
schicke
setzen.
Vom Gärtner, der das Laub beseitigt hat.
Genau. Da ja, muss man in der Regel wird man das ja auch nicht machen. Solange man noch, wenn man einen Garten hat, möchte man ja auch was im Garten tun, nicht? Aber es ist vielleicht interessant, wenn jemand einfach körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist, das zu machen, dass man dann den Nachbarn dann durchaus an dieser Arbeit auch mit Fug und Recht beteiligt, weil das sein Baum ist, der einfach zu nahe dran steht.
So, das Laub, also die Emission ist jetzt mal das eine, ja, aber wenn der Baum oder der Strauch oder Efeu oder Bambus, ja, der keine Rhizomsperre hat, sondern vor sich hin wuchert, wie er will, ja, in mein Grundstück rein wuchert, was denn dann?
Dann kann ich auch Rückschnitt verlangen, dass der Besitzer das selber erledigt, aber das unterliegt auch der Verjährung und da sind es einheitlich 3 Jahre. Das heißt, ich muss innerhalb von den 3 Jahren sagen, das stört mich, bitte beseitige es. Und wenn es aber schon mehr als 3 Jahre wuchert und es mich erst später stört, dann habe ich keinen Anspruch mehr darauf, dass er es beseitigt. Aber ich darf dann immer noch selber zur Heckenschere greifen und es auf meine Kosten machen.
Also ich habe mal gelernt, alles, was über meinen Zaun rüberhängt, sozusagen auf mein Grundstück, darf ich abschneiden.
Ja,
solange
ich das jetzt nicht maßgeblich, also dass den Baum nicht so verletze, dass er kaputt geht.
Klar, ja. Klar. Aber ich meine, wenn jetzt irgendwelche Äste so weit reinhängen,
ja, das darf ich machen.
Dann darf ich die natürlich abschneiden. Was ist denn, wenn ein Obstbaum, das ist ja vielleicht noch der nettere Fall, ja, nehmen wir an, ein Apfelbaum oder ein Kirschbaum, ordentlich mit seinen Ästen in meinen Garten hineinragt und da auch schöne Früchte dran sind, dann darf ich die ernten und muss die nicht meinem Nachbarn rübertragen.
Nein, das Obst gehört dem Nachbarn.
Vielleicht kann man sich ja freundschaftlich also an der Grundstückgrenze irgendwie einigen. Das sollte ja auch möglich sein. Wir wollen ja jetzt nicht so tun, als wenn alles nur schwierig ist zwischen Nachbarn. Ja? So ist es ja nicht. Im Normalfall ist man sich ja freundschaftlich gesonnen und lebt, glaube ich, nett nebeneinander her, wenn man nicht sogar befreundet ist. Den Fall soll es ja auch geben. Wir reden jetzt ja eigentlich über diese, jeder Dritte hat sich schon mal mit seinem Nachbarn gestritten und 300.000 Verfahren. Also es gibt ja durchaus Diskussionsbedarf. Und da muss man auch über so einen Obstbaum mal vielleicht kurz reden.
Genau.
Und klären die Sache. Weil immer nur die faulen Äpfel, die am Boden liegen, die du dann aufsammeln darfst, das ist ja auch nicht so nett.
Also ich denke, in der Regel wird der Nachbar auch nichts dagegen haben, wenn das auf sein Grundstück wuchernde, von den Geästen da geerntet wird. Solange ich dann nicht, weil ich dann mit der Leiter doch weiter rüberkomme, da seinen halben Baum abernte.
Abernte. Ja. Nein, das wollen wir nicht. Genau. Am häufigsten, Neulani, wird ja wegen Lärmbelästigung gestritten. Gibt es denn da nicht eine gesetzliche Regelung, zum Beispiel Mittagsruhe und? Also wir kennen das ja aus so Hausordnungen. Da gibt es ja einige Regelungen, was man darf, was man nicht darf. Rasen mähen am, Wochenende und Ruhezeiten.
Ja, da muss man unterscheiden zwischen Hausordnung und gesetzlichen Regelungen. Mhm. Also bei gesetzlichen Regelungen gibt es wenige. Also das ist im Prinzip, dass motorbetriebene Gartengeräte dürfen nur zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends betrieben werden. Damit halt irgendwann mal abends Ruhe ist.
Gut,
morgens,
reicht ne? Ja dann auch, ja.
Genau. Und extra laute Geräte wie Laubbläser, die dürfen sogar nur von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr betrieben werden. Das ist gesetzlich. Eine allgemeine Mittagsruhe sieht das Gesetz nicht vor. Ich kann natürlich in der Hausordnung, und die gilt dann halt für Mehrfamilienhäuser oder für Reihenhäuser, die nach WEG geteilt sind, da kann ich natürlich in der Hausordnung kann ich das nicht reinschreiben, dass in der Mittagszeit von dann bis dann der Rasen nicht gemäht wird. Aber ansonsten gesetzlich ist das nicht vorgeschrieben.
Gut, das Mähen ist ja das eine, aber sagen wir mal, jetzt toben 3 Kinder im Garten rum und lärmen. Dann ist Mittagszeit und die anderen wollen aber irgendwie eine kleine Ruhepause. Gibt es da denn irgendeinen gesetzlichen Hintergrund?
Nein, also insofern, also der Lärm, den Kinder machen, ist keine sogenannte schädliche Lärmemissionen.
Okay.
Das heißt mit anderen Worten, das ist Juristendeutsch, das heißt mit anderen Worten, man muss es hinnehmen, denn das Kinderkrach machen gehört einfach zu ihrer normalen Entwicklung. Also sozial adäquat nennt man das auch. Mhm. So, aber auf der anderen Seite gehört es auch zum normalen Erziehungsaufgaben, dass die Eltern auf die Kinder einwirken, dass sie in Rücksicht nehmen. Heißt mit anderen Worten, man muss den Kleinen auch ein bisschen Grenzen zeigen. Denn es haben durchaus auch schon der ein oder andere Mieter hat schon eine Abmahnung oder sogar auch eine Kündigung kassiert, wenn sie die Kinder einfach haben so machen lassen und die wirklich laut waren, also meinetwegen Krach früh morgens und spät abends. Irgendwo muss Schluss sein, ne?
Mei, es ist ja immer so ein bisschen eine Ermessensfrage. Das ist ja, wenn man sich kennt und so, das ist da auch alles verständlich. Und ich glaube, da muss man nicht gleich einen Streit anfangen. Aber es mag natürlich mal sein, dass man, weiß ich nicht, sich sonntags nachmittags im Garten hinsetzt und vielleicht ein schönes Stück Kuchen mit Freunden oder Gästen mal essen will. Und dann fliegen da konstant irgendwelche Bälle rüber und so. Und dann sagt man, vielleicht könntet ihr vielleicht eine halbe Stunde Pause machen, bis wir irgendwie unseren Kuchen in Ruhe aufgegessen haben, ehe da die Fußbälle wieder rüberfliegen oder so. Ich denke, man kann ja auch nun wirklich im guten und freundschaftlichen das Gespräch suchen. Ich denke, das ist immer noch meiner Meinung nach der beste Weg, miteinander auszukommen.
Genau.
Also so eine klassische Lärm- und Geruchsbelästigung, denke ich mal, das ist natürlich der nächste Faktor. Das ist der Grillabend. Ja. Also Grillen ist ja was anderes als spielende Kinder. Wie oft ist es denn erlaubt, im Garten zu grillen?
Da gibt es auch leider keinen richtigen, also keine belastbaren Zahlen, auch keine exakten Regeln. Es hängt wirklich davon ab, wie sehr ich den Nachbar beeinträchtige. Also wie laut ich bin, wie viel Rauch sich aus meinem Grill da hinaus entwickelt und wie nah das an Nachbars Terrasse ist. Also wie stark ich ihn beeinträchtige, nicht? Es ist, kann genauso schlimm sein, wenn es nur ein bisschen laut und stinkig ist, aber dafür ständig oder vorkommt. Wie wenn ich einmal im Monat eine Riesenfete mache. Und also es hängt wirklich davon ab. Eines kann man sagen, im eigenen Garten darf man es auf jeden Fall öfters machen als auf dem Balkon.
Balkon ist ja, da wollte ich gerade drauf kommen, das ist ja doch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, Holzkohlegrills sind in den meisten Hausgemeinschaften fast nicht mehr erlaubt auf dem Balkon, weil es doch eine enorme Rauchentwicklung gibt. Und da gibt es ja auch andere Alternativen. Also da muss man auch vielleicht in die Hausordnung mal genau reingucken.
Das ist Sache der Hausordnung oder Teilungserklärung oder beziehungsweise die Gemeinschaftsordnung, die das bei Eigentumswohnungen
regelt. Genau,
das
sollte man... Ja, sag mal, wenn man da einmal grillt, wird keiner was sagen. Aber jeden Abend, dann mag es schon mal jemanden stören, der vielleicht sein Kind im Kinderwagen auf dem Balkon oder auf der Terrasse stehen hat. Und dann stört es vielleicht schon. Also auch da muss man ein bisschen vielleicht den Abstand wahren und das Gespräch suchen.
Genau, genau. Das ist sowieso das Wichtigste. Also wenn einem irgendwas stört, mit den Nachbarn reden, das hatten wir ja schon. Und zwar wichtig ist, dass man nicht dann mit dem Nachbarn redet, wenn man gerade in Rage ist, sondern am besten eine Nacht drüber schläft. Also manchmal bemerkt man auch am nächsten Morgen, ach, eigentlich so schlimm ist es jetzt gar nicht. Ich muss da jetzt nicht unbedingt ein Fass aufmachen. Wenn doch, und wenn es beispielsweise um Lärmbelästigung geht, dann ist es sinnvoll, wenn man sich ein Lärmprotokoll anfertigt. Das heißt, man hält einfach mal über ein paar Wochen fest, wann und wie lange es denn zu laut ist. Dann hat man auch etwas in der Hand, wenn man das Problem bespricht. Weil der Nachbar wird einfach sagen, ach nö, also so,
das ist doch einfach nur auf und zu. Haben wir jetzt doch nicht da gesessen.
Und genau, und wenn man dann aber aufzählen kann, an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag, dann kommt er vielleicht ins Grübeln, oh ja, da war der zu Besuch und dann haben wir das gefeiert. Dann hat es einfach mehr Hand und Fuß.
Und kommt nicht so pauschal rüber.
Genau.
Ja. Also jetzt mag es ja auch den Fall geben, und den gibt es ja auch, wenn jemand jetzt ganz uneinsichtig ist, dann klage ich dann und deckt sowas eine Rechtsschutzversicherung eigentlich ab?
Ja, es gibt schon Rechtsschutzversicherungen, die solche Streitfälle abdecken. Ist aber fraglich, ob so eine Klage wirklich sinnvoll ist, weil wenn ich den Nachbarn vor Gericht ziehe, dann ist das Verhältnis zu ihm aber vermutlich wirklich endgültig zerrüttet. Es gibt aber Schiedsstellen, das sind oder außergerichtliche Streitbegleitungen, die sind bei Nachbarschaftskonflikten sehr beliebt. Es kostet kaum und da versuchen dann Mediatoren mit beiden Parteien zu sprechen und das oder dass sie auch mal vernünftig ins Gespräch kommen und dass man das den Streit einfach ohne Gerichtsverfahren beilegt. Und in einigen Bundesländern darf man, wenn man im Nachbarrecht prozessieren will, dann muss man sogar ein Schlichtungsverfahren erstmal durchlaufen. Und wenn, nur wenn das Schlichtungsverfahren keinen Erfolg hatte, dann darf man prozessieren.
Also da will man wahrscheinlich vermeiden, dass man wegen jeder Bratwurst, die da vor sich hin raucht, ein bisschen, dass es dann zu einem Prozess kommt.
Genau, also die Gerichte haben Besseres zu tun, als sich damit zu befassen, ob der Zaun hier 10 Zentimeter zu hoch ist oder nicht.
Lass uns noch mal einen anderen Streitpunkt kurz ansprechen. Das sind die Haustiere. Also das ist, natürlich der Liebling des einen, aber vielleicht nicht des Nachbarn. Was ist denn da zu beachten?
Ja, hier kommt es wie im Nachbarrecht immer auf die individuelle Lärm- und Geruchsbelästigung an.
Naja, der bellt.
Ja, genau. Und aufs Tierwohl natürlich.
6 Uhr.
Ja, das kann dann zu viel sein. Also ein Hund, der ständig bellt und die Nachbarn sehr belästigt, da muss man sich dann irgendwas einfallen lassen. Also entweder er darf nicht mehr raus oder muss dann halt eben abgeschafft werden. Aber das muss dann, sowas muss dann tatsächlich gerichtlich geklärt werden.
Darf ich denn zum Beispiel eine Bienenzucht mir im Garten anlegen?
Ja, das machen ja auch immer mehr Städter. Das ist durchaus erlaubt. Das muss natürlich im Verhältnis stehen, auch zur Größe des Gartens. Obwohl man kann es auch auf dem Balkon machen, nicht? Aber das Bienenvolk ist dann entsprechend kleiner. Und da sollte man eben darauf achten, dass die Bienen dann nicht direkt ihre Einflugschneise über der Terrasse des Nachbarn haben. Nicht, dass sie denen ständig die Bienen um die Ohren fliegen. Das belästigt natürlich, nicht?
Und Hühner?
Hühner in der Stadt.
Ich frag jetzt mal einfach alle Tiere durch.
Hühner sind ja jetzt auch gerade sehr, sehr, sehr beliebt. Doch geht auch. Geht sogar in Wohngebieten. Aber da hängt es auch wieder drauf an. Die machen natürlich auch Lärm, die machen auch Dreck. Das heißt, je kleiner der Garten, umso weniger Hühner.
Ich wollte jetzt noch nicht den Hahn erwähnen, der morgens kräht, wenn Hahn, schon der Hund bellt. Aber
Hahn in der Stadt geht gar nicht.
Ach so.
Also das sollte man überhaupt gar nicht anfangen, weil Krähen frühmorgens, das gehört einfach nicht in die Stadt. Und das kann man auf dem Dorf, es ist kein Problem, das ist dort ortstypisch. Und auf dem Dorf kann ich mich dann auch nicht dagegen wehren, wenn der Nachbar Hühner hat und der kräht. Das sind auch viele Nachbarschaftsstreite, sind ganz, ganz lustige Sachen, dass das, wenn Städter dann aufs Dorf ziehen und dann plötzlich, dann es stört entweder der Hahn oder die Kühe stören, weil sie Glocken haben und bimmeln und dann fangen die Städter an zu klagen, aber das ist schwierig, da kommen die in der Regel nicht mit durch, weil Kühe gehören aufs Dorf und die stinken mit Verlaub. Und der Hahn gehört auch aufs Dorf und der kräht halt mal um 6. Also das
In der Stadt, mein nächster Fall, ist ja eigentlich das typische Haustier, die Katze, die man dann mal rauslässt und natürlich die dann draußen rumstreunt und vielleicht sogar ihr Geschäft im Nachbarsgarten verrichtet und nicht im eigenen oder sonst irgendwelche Pflanzen zerstört oder so. Also das kann ja schon sein.
Ja, das kann sein. Also das Düngen des Nachbargartens, das ist erlaubt, dass die Katzen auch frei rumlaufen, das muss der Nachbar hinnehmen. Wenn sie jetzt allerdings wirklich Schaden anrichtet und Jungpflanzen zerstört, weil sie da ihre Krallen an jungen Bäume schärft und die drohen einzugehen, dann kann ich durchaus vom Nachbar verlangen, dass er die Katze fernhält, zum Beispiel mit einem geeigneten Zaun.
Okay. Ja. Gut, also jetzt kein Tier, aber nochmal etwas. Viele haben ja in ihrem Garten einen Komposthaufen. Ein Komposthaufen ist eine gute Sache, weil es gibt schöne Humuserde und man kann da auch natürlich ein bisschen von dem Grünmüll natürlich verwenden und das ist eine gute Sache. Aber ganz geruchsneutral mag der auch nicht immer sein. Was mache ich denn da?
Naja, also wenn es eigentlich ein gut betriebener, ein ordnungsgemäß betriebener Komposthaufen sollte nicht ständig stinken. Also den darf ich haben, den darf ich auch egal wo in meinem Garten aufstellen. Aber wenn es jetzt wirklich zu stark stinkt, dann kann ich natürlich vom Nachbar verlangen, dass er das bitte richtet.
Oder vielleicht in einer Ecke einrichtet, die nicht direkt neben meinem, also auf der anderen Seite des Zauns neben meinem Nachmittags, weiß ich nicht, Kaffeetisch ist, oder?
Naja, so ein Komposthaufen, wenn der ordnungsgemäß betrieben wird, dann sollte der eigentlich nicht so stinken. Ne? Aber ich meine, ich kann ihn natürlich bitten, den woanders hinzustellen. Und wenn man sich jetzt über die Stärke der Geruchsbelästigung streitet, dann kann man tatsächlich auch einen Gutachter beauftragen, der dann das letztlich messen. Wie sehr es stinkt. Kostet okay. natürlich.
So, jetzt kommen wir mal zu etwas Ästhetischerem. Und zwar vielleicht zu Gartenzwergen. Jeder hat ja da bei der Gestaltung des Gartens und bei den Objekten eine eigene Vorstellung. Kann ich mich dagegen wehren, wenn mein Nachbarn irgendwie eine ganze Horde von Gartenzwergen aufstellt in seinem Garten?
Nein, also im Prinzip, der kann eine Armee aufstellen. Da kann man, das ist sein Garten und das geht nicht. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn das sogenannte Frustzwerge sind. Frustzwerge, das sind so mit obszönen Gesten, nicht? Also okay. die den Stinkefinger zeigen oder okay. die den blanken Hintern zeigen. Und vor allem, wenn das dann auch so Richtung Nachbargrundstück ist, dass man sich auch tatsächlich angesprochen fühlen darf oder muss, dann ist das ein Fall von Ehrverletzung. Also das muss ich nicht hinnehmen. Und eine weitere Ausnahme gibt es auch in Wohnungseigentümergemeinschaften, also klassisch im Mehrfamilienhaus, die Besitzer der Gartenwohnung. Wenn die jetzt den Garten vollstellen mit Gartenzwergen, dann verändern sie ja auch die Optik, nicht? Und die Miteigentümer dürfen nicht beeinträchtigt werden, auch optisch nicht, nicht? Und wenn das also wirklich merkwürdig ist, was da ist, oder ein Gartenzwerg, da wird niemand was dagegen sagen, nicht? Aber wenn das jetzt überhand nimmt.
Na gut, über Geschmäcker, Noelani, da lässt sich immer streiten. Genau. Der eine liebt irgendwie den Steingarten, da wächst kein Pflänzchen. Und der nächste hat den großen Urwald und der eine möchte den englischen Rasen und ist dann erbost darüber, dass drüben die Wildpflanzen wuchern wie sonst was und die Samen rüberfliegen und sein englischer Rasen mit Samen da verunstaltet wird. Also auch das alles haben wir ja als Leserbrief schon bekommen hier bei Das Haus. Man kann sich über vieles natürlich aufregen und das ist manchmal Geschmack, manchmal ist es natürlich aber auch einfach die Einstellung zur Natur, wie ich damit umgehe und wie ich es gerne mir zurecht mache. Also ja, was das ist aber nun jedem ja hier selber überlassen, würde ich sagen, spontan mit meinem unjuristischen Wissen.
Genau, also im Prinzip kommt es wieder auf die Faustregel, läuft es wieder hinaus, nicht den Nachbar so wenig wie möglich belästigen.
Wie ist es denn eigentlich, es gibt ja nun viele Überwachungskameras, die kann man selber installieren und darf ich das eigentlich nur dann für mein Grundstück machen oder darf ich zum Beispiel auch beim Nachbarn ein bisschen?
Nee, auf keinen Fall beim Nachbarn, also wirklich nur das eigene Grundstück und auch keine Passanten. Ich darf auch keine Passanten und eigentlich den Briefträger, den darf ich auch nicht filmen. Und der Nachbar, der darf sich auch nicht irgendwie bedroht fühlen. Auch selbst wenn ich nur eine Attrappe anbringe, die so aussieht, als würde sie aufs Nachbargrundstück gehen. Einfach als Abschreckung. Das hilft ja auch schon gegen einen Einbrecher. Aber auch das ist verboten, wenn er sich bedroht fühlt.
Okay, also ich kann damit jetzt, wenn ich aufzeichnen würde, wie oft die Katze des Nachbarn rüberkommt in meinen Garten, da kann ich die Kamera sozusagen oder eine Aufzeichnung machen.
Ja, aber aufs eigene Grundstück.
Genau. Ja, aufs eigene Grundstück, aber es wird mir nichts nützen, weil das ist ja erlaubt, der Katze, dass sie in meinen Garten kommt, in den anderen Garten. Ist ja erlaubt.
Ja, ist erlaubt.
Kann ich ja gar nicht verhindern.
Genau.
Wie verhält es sich denn aber in einem gemieteten Garten? Also dürfen Mieter alles?
Ja, da muss man einen Blick in den Mietvertrag werfen. Also wenn da steht, der Mieter ist für die Gartenpflege zuständig, dann muss er den Garten auch in Ordnung halten. Das heißt, er muss auch Laub beseitigen, Unkraut jäten. Und ab und zu mal den Rasen mähen, also beziehungsweise er kann natürlich auch eine Wiese wachsen lassen, aber er darf ihn jetzt nicht wahnsinnig stark verwildern lassen.
Ja. Also es muss noch als Garten erkennbar sein.
Genau. Und ganz wichtig ist, er darf keine Sträucher oder Bäume entfernen.
Okay.
Denn das ist Eigentum des Vermieters. Also da muss er ihn auf jeden Fall erstmal fragen, bevor er irgendwas rausreißt. Okay. Er darf aber eigene Sachen darf er pflanzen. Und die darf er aber dann tatsächlich beim Auszug auch mitnehmen.
Mhm.
Und wenn die aber zu groß sind zum Umsiedeln, dann muss er sie da lassen und darf aber auch keine Ablöse verlangen.
Okay, auch da empfiehlt es sich mal genau nachzulesen, was so alles drinsteht oder vielleicht mal auch zu besprechen. Das ist ja, wie gesagt, unser beider präferierte Lösung, einfach mal miteinander sprechen, so wie wir das heute jetzt getan haben. Noelani, ganz herzlichen Dank für deine vielen Tipps und Hinweise, was man so darf und was man nicht darf. Sie können das auch auf haus.de vielleicht nochmal nachlesen oder auch meinschönergarten.de. Da gibt es auch viele Tipps, wie man sich im Garten gut benimmt und verhält und wie es vielleicht richtig ist. Ja, und ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben oder ein Thema, was Sie brennend interessiert, schreiben Sie uns doch bitte unter hausfreunde@haus.de. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf die nächste Woche. Tschüss, Neuland.
Tschüss.